anfangs auch zwei, dreimal echt Glück gehabt, versucht, aus dem Coworking Space heraus Leute zu überzeugen, bei einem Startup zu arbeiten, das die sowieso noch nie gehört haben. Ja.
Ich glaube, in 3 Monaten sind 100 Leute gegangen, irgendwie mit mir als einzelnen Recruiter. Wild. Hauptsächlich ging es einfach darum, sehr viele Brands zu akquirieren und super schnell in den Markt ranzugehen. Ich weiß nicht, ob man von Kultur so groß reden kann. Es ging einfach ums Arbeiten.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Cool, Benjamin, danke, dass du mich heute hier begrüßt. Es ist für mich tatsächlich ein super besonderes Ding, weil ihr wart ja damals vor, oh, wie lange ist es her, 6 Jahre, 5 Jahre, ne? Einer meiner ersten großen Kunden. Da vielen Dank, dass ich heute bei euch im Office sein darf.
Gerne, freut mich auch sehr, ja. Also die Zeit ist super schnell verflogen, ja. Aber trotzdem, seitdem wir uns jetzt wieder gesehen haben, so wie am ersten Tag eigentlich.
Ja, wobei unser Videograf meinte ja, ich sehe älter aus als du, obwohl du einen Tag älter bist als ich.
Ja, ich habe Glück gehabt in dem Rating eben. Ja.
Cool. Wir haben uns damals kennengelernt, als es bei euch in der Firma richtig krass losging. Und was ich gerne heute mit dir besprechen würde, ist Hiring im Zusammenhang mit Funding-Runden. Denn ihr seid ja ein sehr gutes Industrie 4.0, also Tech-Startup. Daher hol mich gerne mal ab, wie ging es damals bei euch los? Wie ging es mit dem Funding los und wann kamen die ersten Hires?
Genau, das ist eine interessante Frage, weil ich musste auch erstmal ein bisschen nachdenken, als du so geteasert hast, um was es ungefähr gehen soll in dem Gespräch, die Historie. Ja, und wir sind jetzt schon ein bisschen länger dabei, das muss man schon sagen. Wie hat alles angefangen? Ich habe damals mit 2 anderen Gründern an der TU München das Ganze gestartet. Da war quasi Operations One als Idee ein Forschungsprojekt. Da haben wir eine Masterthesis geschrieben und sind dann so klassisch eigentlich als Student aus der Masterthesis raus in so eine Art Projekt, haben dann so ein bisschen Funding bekommen, im Sinne von einem Forschungsgeld. Ja, da hat man dann quasi ein Jahr lang als Gründer weiter Gehalt bekommen. Und da konnten wir dann erstmal ein Jahr lang so ein bisschen wursteln, sage ich mal. Und für uns schauen, ob man aus dieser Forschungsidee dann auch wirklich was machen kann, wo andere bereit sind, für Geld zu zahlen. Und das war dann 2016, 2017 rum. Ja, wir haben dann also offiziell die Unternehmung 2017 gegründet. Und dann ging es los. Und dann sind wir wirklich gestartet. Und wie eben gesagt, erstmal als 3er-Gründerteam. Und haben dann versucht, mit unseren ersten Pilotkunden, die wir glücklicherweise auch mit durch die TU München gewinnen konnten, dann so eine Art Mini-Product-Market-Fit herauszuarbeiten. Ja. Da kann man, glaube ich, noch nicht vom großen Product-Market-Fit reden, weil da versuchst du erstmal irgendwie das Problem zu verstehen, was es im Markt hoffentlich gibt und dafür eine Lösung zu bauen. Das war so der allererste Schritt.
Ja, krass. Dann seid ihr auch wirklich lange dabei. Mhm. Und übrigens auch für alle Zuhörer, wenn ihr auch lange dabei bleiben wollt, aber jetzt abonniert den Kanal, könnt gerne die Glocke anmachen, kommentieren, liken, weil dann seht ihr noch mehr Videos. Cool, lange dabei. Und wann kam es dann zum ersten richtigen Funding und wann habt ihr angefangen, die ersten Hires zu machen?
Ja, also das ging dann so 2017 so offiziell los mit der Unternehmung, wie ich gerade sagte. Und dann haben wir so 1,5 Jahre gebraucht, bis Mitte 2018, wo wir gemerkt haben, okay, cool, da sind die ersten Pilotkunden dabei, die wirklich Geld zahlen für die Software. Ja. Anfangs auch 2, 3 Mal echt Glück gehabt in der Retrospektive. Da kam richtig viel Geld direkt monatlich aufs Konto für die Software. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, okay, da ist ein Pain. Und wir haben anscheinend schon mal eine Idee einer Lösung. Ja. Natürlich war die Software, die wir damals hatten, noch komplett anders als das, was wir heute verkaufen. Aber wir konnten auf jeden Fall schon mal eine Lösung anbieten und es gab Kunden, die dafür Geld gezahlt haben. Und da haben wir dann 2018 quasi auf diesem Momentum die erste Runde gemacht und das war eigentlich so eine klassische Family and Friends Runde. Mhm. Da ist dann auch noch mit ein Fonds eingestiegen. Mhm. Das war ein Fonds aus München, der dann auch mit in dieser Runde gemacht hat. Aber es war in dem Sinne noch keine wirkliche Seed-Runde, sondern klassisch Family and Friends und ein paar Angels.
Ja.
Und was wir danach dann gemacht haben, ist eigentlich erstmal Leute wie uns zu finden. Mhm. Das heißt, das Team war da vorher 3 Gründer groß. Und nach dieser Family and Friends Runde ging es eigentlich erstmal darum, irgendjemanden zu finden, der Lust hat, da mit dran zu arbeiten.
Ja.
Also hast du dann auch nicht großartig in irgendwie Organisationsstrukturen gedacht oder in Richtung Leadership und Co., sondern es ging einfach darum, wer schreibt morgen mehr Code mit uns zusammen, damit wir schneller die Software bauen können. Und es ging darum, wer kann auf der Marketing- und Sales-Seite unseren, sag ich mal, Sales-Gründer, der schon immer so den Vertrieb mit abgedeckt hat, den auch unterstützen. Und da waren wir also weit davon entfernt, jetzt schon in großen Organisationen zu denken oder auch das, was in unseren Köpfen vorging, ging absolut noch nicht in diese Richtung, wie baue ich ein Unternehmen auf, sondern erstmal nur, wie baue ich die Software und wie kriege ich sie verkauft.
Ja. Und wie groß war damals das Investment?
Das waren rund 700.000, 800.000
Euro. Okay, weil damit kann man ja mal richtig gut starten. Ich glaube, viele starten dann eher mit so ein paar kleinen Angel-Tickets, hast du mal 200, 300. Ne, erlebst dann von irgendwie 2.500 brutto ohne Team. Es gibt da auch einige Funds für. Aber richtig nice. Und ich glaube, mit den ersten Mitarbeitern ist häufig mit den ersten Investoren, also Family, Friends, Fools. Mhm. Das heißt, du musst ja schon ein bisschen verrückt sein, um einzusteigen. Du musst richtig Bock haben zu arbeiten, weil es gibt ja auch so kaum Benefits, kaum Strukturen. Ich habe letztens mit zwei Jungs geredet. Und die haben auch in den ersten Startup-Job angefangen, waren ultra gehypt, ne, haben immer die Startup-Magazine gelesen und sie sagten sich, ey, Hauptsache, wir wollen immer am Startup arbeiten, wir haben Bock, was zu machen, im Startup geht das am besten. Mhm. Und sie meinen, ja, und dann haben wir einen Bewerbungsprozess und wir haben tatsächlich den Job bekommen. Und dann haben wir auch gehört, wir bekommen sogar Fritz Kohler und MacBook. Ne, und dann meinen, ja, und dann haben wir unterschrieben. Und erst dann haben wir gemerkt, wir bekommen auch Gehalt. Ne, die wollten, das heißt, die Jungs wollten einfach nur 10, 12 Stunden am Laptop sitzen, arbeiten, ja, Fritz Cola trinken und arbeiten. Und ich glaube, das sind ja so die ersten Mitarbeiter, die du am Start hast.
Ja, ist genauso, wie du sagst. Wir haben glücklicherweise ein paar Mal richtig gut gelegen und solche Leute dann auch mit getroffen und die an Bord geholt. Ein paar Mal greift man auch daneben und sieht vielleicht erstmal nur das, was die einem erzählen, aber es passt dann eben doch nicht so. Aber insgesamt ist es schon so, wie du beschreibst. Du willst eigentlich Leute finden, die genauso drauf sind wie du als Gründer, die einfach 24/7 nur ans Unternehmen denken und halt bauen wollen, ja. Und denen eigentlich alles rundherum egal ist. Und wir hatten da wirklich eigentlich so zurückblickend so diese klassische vom Student zum Gründer-Story gemacht, auch wie man sich das manchmal dann so vorstellt. Also es gab dann die ersten Mitarbeiter, die in unser Büro gekommen sind. Das Büro war wirklich super klein. Also das war ein Raum, da haben wir gerade mal so zu viert reingepasst. Das hatten wir damals bei so einem Gründungswettbewerb gewonnen, auch für mehrere Jahre, quasi diesen Raum in so einem Innovationstechnologiezentrum, die halt auch Gründer mit unterstützt hatten, weil wir noch nicht wirklich Geld hatten, auch das Büro zu finanzieren. Und dann war es beispielsweise so, dass ich bin relativ groß, mein Co-Gründer Daniel ist auch ziemlich groß, dass die Tische uns zu niedrig waren. Und es war noch nicht daran zu denken, dass man irgendwie höhenverstellbare Tische sich gekauft hat. Und dann sind wir wirklich in den Baumarkt gefahren und haben so Steine geholt, ja, so Betonsteine. Ich weiß nicht, warum wir damals drauf gekommen waren, diese Betonsteine zu holen, weil die sau schwer waren. Man hätte vielleicht auch was Einfacheres oder was Leichteres nehmen können. Und haben dann die ganzen Tische in diesem Büro, was sowieso schon viel zu eng war, auf solche Betonsteine gestellt. Und jeder, der da reingekommen war, der dann auch quasi zu den Bewerbungsgesprächen kam, ja, wo wir dann aber eigentlich mehr unsere Story pitchen mussten und nicht der Bewerber quasi seine Kompetenzen, sein CV pitchen musste, sah dann das Büro auch dementsprechend aus. Ja. Das heißt, viel zu voll, super eng und die Tische auf Betonstein. Und das ist für mich genauso dieser Spirit, den du dann haben musst, wenn du an Bord kommst. Ja. Da geht es dann nicht darum, welche Benefits gibt's und quasi welche Hardware kriege ich hier, sondern habe ich einfach Bock mit den Jungs erstmal eine Weile in diesem Office, was nach ein paar Stunden schon nach Schweiß riecht, sozusagen zu arbeiten.
Ja. Hattest du teilweise auch Bewerber, wo du den CV gesehen hast, dachtest du, oh geil, die Person brauchen wir. Die Person kommt rein ins Büro und du siehst ihr Gesicht und weißt, ab der ersten Sekunde ist es vorbei.
Die gab es auch, auf jeden Fall. Ja. Das waren dann eigentlich die wahrscheinlich eher mit einem Startup gerechnet haben, was dann schon in einer späteren Finanzierungsrunde ist, wo alles schon ein bisschen größer gedacht ist und die dann vielleicht auch ein bisschen erschrocken waren, dass es dann doch noch so klein ist. Ja.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, die Leute, die dann im Büro bleiben, sage ich mal, und sagen, ey, das ist geil, das sind dann genau die richtigen für die Phase. Und da haben wir glücklicherweise eigentlich in allen Areas der Unternehmung, sage ich mal, also sowohl beim Coding, im Customer Success, als auch im Vertrieb, Marketing, anfangs echt dann auch coole Mitarbeiter gefunden, die einfach Bock hatten. Ja, und das war echt eine geile Zeit, eigentlich so, wie man sich wirklich vorstellt, dass da alle bis abends sitzen, da war immer Energie im Raum. Einer ist dann meistens losgelaufen, hat mittags irgendwie gekocht, obwohl es dem keiner gesagt hatte. Ja, das waren einfach so Dinge, die dann passiert sind. Heutzutage haben wir auch eine super Energie und eine gute Motivation, aber es verändert sich trotzdem. Es ist einfach eine andere Stage gewesen.
Klar, das verstehe ich. Und je nachdem, wie eine Firma wächst, ändert man sich auch selber als Founder. Ne? Ja. Du wirst halt älter, irgendwie zahlst du selber mehr Geld aus, ziehst dich nochmal besser an irgendwann als Student.
Ja.
Aber gleichzeitig...
Wie man es nimmt, ja.
Na, aber ich glaube, das sind aber auch am Ende die Stories, die man so seinen Kindern erzählt. So, als wir damals im Technologiezentrum saßen, da wurde noch gearbeitet. Ich glaube, da wird auch Geschichte geschrieben.
Ja, ist so, genau. Also da erinnern wir uns alle gerne dran. Und das Coole ist, ein paar von den Kollegen sind auch noch da. Also über die Zeit hast du natürlich auch ein bisschen Fluktuation und manche gehen auch, manche machen was Neues.
Ja.
Aber wir sind damals quasi im Raum München gewesen und den Standort haben wir auch noch. Und ein paar gibt es noch, die den Spirit von Anfang an quasi mitgeprägt haben und die arbeiten da auch noch. Ja.
Mega. Das heißt, ihr hattet dann 700.000-800.000 an Investment. Welche Positionen habt ihr dann genau geheiert?
Genau, also in der Phase ging es noch nicht darum, irgendwie Leadership zu heiern, sage ich mal, ja, oder auch Teamleads. Darum ging es auch noch nicht, sondern es ging erstmal darum, Themengebiete abzudecken. Das heißt, was für uns dann damals wichtig war, war vor allem in Richtung Coding, erstmal schneller zu werden, quasi schneller zu bauen. Es war damals so, dass mein Mitgründer, der Anjan, der ist der ITler, der Coder sozusagen, der hatte mir mit Coden nochmal auf professionellem Level beigebracht und wir hatten anfangs die Software gebaut, haben aber sehr schnell festgestellt, dass wir Unterstützung brauchen und dann fängst du an, die ersten Entwickler mit zu hiren. Ja? Mhm. Da ist auch noch nicht an irgendwie Teamleads oder so zu denken, sondern erstmal, wie kriege ich einfach mehr Entwickler, um schneller zu bauen. Genau das Gleiche auch mit auf der Marketing-Sales-Seite. Da gab es dann auch ein, zwei Kollegen, die mit an Bord gekommen sind, die vor allem Marketing unterstützt haben. Du musstest eine Webseite bauen. Ja, wer baut die Webseite? Darum ging es dann. Und für uns auch immer schon wichtig gewesen ist dieser ganze Customer-Success-Part. Ja, wir haben sehr früh uns schon eher auf die größeren Kunden fokussiert, also die, die mehrere viele Mitarbeiter haben, 500.000 Mitarbeiter plus. Und wenn du die dann mal an Bord hast, dann willst du die auch an Bord behalten. Das heißt, damals war es uns auch schon wichtig, Customer Success abzudecken. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber es war alles noch in dieser Gruppe, sage ich mal, nach Family and Friends waren wir dann so recht schnell 10 Mitarbeiter, vielleicht 15 Mitarbeiter, alles noch in so einer wuseligen Truppe, wo sich jeder um seinen Aufgabenbereich, um seine Verantwortung gekümmert hat und nicht wirklich um ein Team oder quasi um eine Org-Struktur.
Wie viele Leute wart ihr dann insgesamt?
Ich schätze mal so, es war natürlich fließend, ja, weil sich nach dieser Family and Friends Runde das langsam aufgebaut hat. Aber ich würde mal so schätzen, 15 bis 20, bis wir dann die nächste Runde gemacht haben. Wahrscheinlich waren es so 15 bis zur nächsten Runde.
Ah, krass, krass. Und die nächste Runde, wann kam die und wie groß war die dann?
Genau, also die kam dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später. Das war dann so diese klassische Seed-Runde, könnte man sagen. Ja, weil davor Family and Friends, dann Seed. Das war dann mit Cherry Ventures aus Berlin. Die war ungefähr 3 Millionen plus, ein bisschen mehr. Und da ging es dann wirklich darum, dass wir davor zeigen konnten, okay, wir haben jetzt hier die ersten Kunden, die zahlen auch ordentlich Geld, wir sind auch in der Lage, damit zu wachsen, aber jetzt müssen wir eigentlich eine Organisation aufbauen. Also das war wirklich der Punkt, wo wir dann auch gemerkt haben, auch mit dem Support von Cherry Ventures, die dann einen sehr guten Job gemacht haben, uns so ein bisschen auch anfangs, sag ich mal, zu monitoren, zu gucken, was machen die, was haben die vor und uns dann auch Feedback zu geben, dann zu sagen, okay, jetzt müsst ihr daraus ein wirkliches Unternehmen bauen. Weil davor war es für mich eigentlich ja so eine Forschungsgruppe, ja, oder eine Projektgruppe, die alle ein Ziel haben und in eine Richtung rennen. Und ja, wenn du dann irgendwann 10, 15 Mitarbeiter plus bist, dann musst du dir zumindest schon mal über die ersten kleinen Strukturen Gedanken machen. Ja. Und das war dann die Phase, in der wir eben diese Seed-Runde mit Cherry Ventures hatten.
Spannend. Und gleichzeitig habt ihr euch ja entschieden, einen zweiten Standort aufzumachen, ein zweites Büro. Das heißt, wenn ich es richtig fasse, habe ich entschieden, ey, Technologiezentrum Augsburg haben wir, aber unser Main-Quarter machen wir in Frankfurt, was ja weder Hub ist für Tech, noch für Industrie 4.0, noch für VC. Ja. Das heißt, wie kam diese Entscheidung?
Ja, sehr gute Frage, weil wir haben damals auch viel rumüberlegt und es ist uns auch überhaupt nicht leicht gefallen, überhaupt erstmal zu sagen, wir wollen aus Augsburg raus. Das war damals in Augsburg schon schwierig, Mitarbeiter zu finden, gerade so Richtung Entwickler, ja. Da war schon viel in München, aber in Augsburg war es schwierig. In Augsburg waren wir eigentlich auch nur in Anführungsstrichen, weil da eine Forschungseinrichtung des Fraunhofer mit war und wir quasi aus dieser TU München-Zeit dann nach Augsburg zur Forschung gegangen sind. Und dann waren wir auf einmal in Augsburg. Davor hatte keiner was mit Augsburg zu tun. Mhm. Das ist eine super schöne Stadt. Und wir hatten dann aber gemerkt, okay, wahrscheinlich brauchen wir für das Hiring, was wir jetzt vorhaben, mit dieser Runde von Cherry Ventures, irgendwie ein bisschen mehr Durchschlagskraft, sage ich mal. Und da könnte der Standort schon eine Rolle spielen. Und dann haben wir uns wirklich ans Reißbrett gesetzt, weil auf der anderen Seite wäre es natürlich naheliegend gewesen zu sagen, wir gehen nach München zurück. Das ist auf jeden Fall ein Hub für Startups und Co. Berlin war mit auf der Tapete, sage ich mal. Und Frankfurt auch, eigentlich auch aus zwei Gründen. Ich komme aus Frankfurt, hatte deswegen irgendwie so die Idee zu sagen, lass uns den Standort auch mal angucken. Mein einer Co-Gründer, der kommt aus Hannover. Das heißt, der ist quasi noch weiter im Norden. Und wir haben dann irgendwie auch gedacht, okay, eigentlich so in der Mitte von Deutschland könnte auch ein smarter Move sein, weil erstens für uns Gründer dann quasi so die Mitte von allem. Und unsere Kunden sind ja auch nicht nur in Süddeutschland. Ja. Also wir haben quasi produzierendes Gewerbe als Kunden. Da hast du auch im Ruhrpott im Norden, auch ein bisschen im Osten Kunden und natürlich im Süden auch. Das heißt, es liegt einfach sehr zentral. Und das war dann eigentlich so der ausschlaggebende Grund zu sagen, wir probieren das. Gepaart damit, was du gerade als vielleicht einen negativen Punkt gesagt hast, dass wir jetzt hier weniger Startups haben. Es ist nicht so der klassische Tech-Hub. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil wir sind hier mit den Startups, die noch im Rhein-Main-Gebiet sind, dann eigentlich eine kleinere Gruppe. Und die Leute, die in Rhein-Main Bock haben auf Startup, die haben dann eben nicht 500 Startups, sage ich mal, die sich bewerben, sondern vielleicht nur 100 oder 50. Ich weiß nicht genau, wie viel wir sind, aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger als in Berlin oder München.
Ja, man sagt ja auch so, mach alles anders als alle anderen. Ja. Insofern, ich glaube, es ist schon smart, nicht in den überrannten Berliner Markt zu gehen, weil da ist natürlich viel Talent, aber da heiraten ja auch alle. Ja. Dann hast du sofort richtig viel Konkurrenz und auch natürlich auch die richtig großen. München genauso. München ist ja auch ein großer VC-Hub. Daher ist es da auch schwieriger zu handeln. Insofern, ich fand das ganz eine gute Entscheidung, hier in Frankfurt zu sein. Und ich glaube, das war auch der Stage, wo ich dann reinkam, oder?
Genau, also wir sind dann eigentlich mit dieser Chubby Ventures Seed-Runde, mit der sind wir dann auch nach Frankfurt gegangen. Es war also genau diese Zeit, war auch so klassisch Start-up mäßig, muss ich sagen, weil wir hatten ja in Augsburg so ein kleines Office, in Frankfurt eigentlich noch gar kein Standbein. Und dann war die Frage, wie machen wir das jetzt überhaupt? Ja, wie soll ich denn da jetzt was aufbauen, wenn ich sowieso in Augsburg auch noch nicht so richtig viel habe? Und dann sind wir die ersten Monate quasi nach Frankfurt gependelt. Mein Mitgründer und ich haben dann in so einem Coworking-Space gesessen und dann versucht, aus dem Coworking-Space heraus Leute zu überzeugen, bei einem Startup zu arbeiten, das die sowieso noch nie gehört haben. Ja? Und in Augsburg, das quasi auch noch sehr klein war. Im Nachhinein echt so ein Husarenstück eigentlich, weil du kannst ja auch mal sagen, wie du es empfunden hast. Wir haben uns, glaube ich, auch dann erst in diesem Coworking-Space erstmal kennengelernt, wo ja eigentlich noch gar kein richtiges Unternehmen so sichtbar war, sondern wir dann in diesem Shared Space gesessen haben und dann überlegt haben, okay, wie kriege ich hier Leute überzeugt, bei uns zu arbeiten.
Ja. Ja. Und woran ich mich auch noch erinnere, wir hatten ja so ein paar Gespräche vorab, wir saßen in so einem Café, hast du mich auf einen Kaffee eingeladen, das weiß ich noch. Und dann, was wir auch am Anfang gemacht haben, ist ja erstmal zu überlegen, das Funding ist jetzt da. Wir haben schon in allen Abteilungen jetzt ein paar Leute. Und was wir dann gemacht haben, ist ja erstmal die Strukturen einzuführen. Das ist okay, welche Departments werden wir jetzt hochziehen? Was ist mit Sales? Was ist mit Customer Success? Wie bauen wir das Coding Department auf? Wo haben wir schon Führungskräfte? Wo müssen wir jetzt von externen mal einen richtig geilen Head-Off reinheiern? Und ich glaube, da war ja auch Cherry Ventures mit dabei. Und ich weiß nicht, ich hatte auch mal einen Call mit denen. Und da meinten sie auch so, einer der größten Fehler, den Founder nach Investmentrunden machen, ist zu billige Leute zu heiern. Mhm. Ne, und Cherry Ventures ist ja sehr hart gepusht, dass wir jetzt mal richtige Hochkaräter heiern. Ja. Und ich weiß noch, in meinem ersten Monat bei euch, ich glaube, ich habe mit 50 Tier-1-Consultants gesprochen. Ich glaube, das war damals für Head of Sales, VP Sales. Das heißt, mit Leuten von Bain und SAP und BCG und McKinsey. Also das wären die Leute, die wir, aber vor allem Bain, durch den Ops-Part, da haben wir ja sehr viele Leute gesprochen. Und das wäre auch was Cherry damals gepusht hatte.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist rückblickend echt interessant, so, weil man natürlich auch für sich selbst zu reflektieren, was ist ein guter Ratschlag gewesen, was vielleicht nicht so ein guter Ratschlag. Ich würde jetzt ganz konkret darauf sagen, ist, glaube ich, nicht gut zu sagen, das müssen einfach nur teure Leute sein. Ja? Und manchmal ist es ja so einfach gesprochen, wenn man sagt, schau dir einfach an, wer war in den großen Beratungen, sage ich mal, und dann wird es schon irgendwie laufen. Die kosten natürlich auch dementsprechend. Das hat ein paar Mal funktioniert, ein paar Mal aber auch nicht. Mhm. Ich glaube, es kommt dann halt wirklich auf das Mindset der Leute an und weniger auf den CV. Da brauchst du dann einen guten Recruiter wie dich. Also ich glaube, wir haben das damals gemeinsam schon echt gut angegangen, weil du auch nicht gesagt hast, wir schauen einfach nur auf den CV und Hauptsache, da ist irgendwie ein gutes Logo drauf und dann machen wir das, sondern du hast ja mit denen auch gesprochen, wir haben dann mit denen gesprochen. Es war wirklich wichtig, dass die verstehen, ja, wo stehen wir gerade als Unternehmen, wo wollen wir hin und haben die auch Bock, einfach damit zu rocken, sage ich mal. Ja. Und es ist aber in dem Sinne dann schon auch ein bisschen anderer Typus gewesen von Mitarbeitern, als die wir zur Family and Friends Runde dazu geholt haben. Weil dann ging es natürlich schon darum, siehst du häufiger wahrscheinlich bei Beratern, wie du es auch gerade gesagt hast, wie kannst du schaffen, dich schnell in neue Themengebiete einzuarbeiten. Ja. Das muss dann nicht derjenige sein, der ins Customer Success oder ins Marketing oder ins Produkt kommt, der das schon jahrelang gemacht hat, sondern ist dann vielleicht eher so ein Typus, der schon vieles gesehen hat und dann aber Muster erkennt und daraus dann irgendwie was Neues bauen kann, ja, und da quasi das Handwerkszeug dabei hat, das zu tun. Und das war da, glaube ich, für uns damals genau das, was wir so gesucht hatten an Mindset, ja.
War es für dich und für euch schwierig, das kulturell zu matchen? Das heißt, du hast sowohl die Leute, die quasi in der Garage angefangen haben, so ohne Gehalt, Mate und let's go. Und auf der anderen Seite hast du die richtigen Corporate-Leute wie von SAP, Bain, also die richtigen Hochkaräter. Und die steckst du mal alle in ein Team. War das für euch schwierig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eine der größten Challenges eigentlich über diese Runden hinweg. Wenn man jetzt mal die Runden auch so als Milestones nimmt, wo man merkt, okay, da verändert sich was in der Organisation. Das wirklich so zu managen, zu kommunizieren, dass da alle mitgehen. Also es sind auf dem Weg natürlich auch dann Leute aus den früheren Phasen rausgegangen. Wahrscheinlich auch, weil die gemerkt haben, das ganze Unternehmen verändert sich und da kommen einfach neue Typen rein, ja, mit einem anderen Mindset. Weil du wirst es nicht schaffen, das Mindset, was du damals quasi in der Garage in Anführungsstrichen hattest, auf Tischen, die auf Backstein standen, das so mit durchzuziehen, bis du mal immer nur 100 Mitarbeiter hast. Das Unternehmen muss sich ja auch mit verändern. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine der krassesten Challenges. Und da haben wir mit Sicherheit vieles falsch gemacht, wenn man das mal quasi sich negativ anschaut und sagt, okay, was sind so die Learnings? Aber auf der anderen Seite positiv geframed, haben wir mit Sicherheit dann trotzdem auch die richtigen Learnings daraus gezogen und dann gelernt einfach auf dem Weg. Weil wir sind ja auch als Gründer, die aus dem Studium kamen, irgendwie Greenhorns, sage ich mal, im Sinne von, wie baue ich ein Unternehmen auf? Das hat davor noch keiner von uns gemacht. Das heißt, irgendwie ist es auch logisch, dass du dann Fehler machst und die waren, glaube ich, größtenteils in der Kommunikation, dass wir noch nicht so gelernt hatten, wann musst du was wie kommunizieren. Und das dann aber Stück für Stück einfach immer versucht, besser zu machen. Ne? Deswegen denke ich, Fehler machen ist die eine Sache, aber das dann beim zweiten, dritten Mal besser zu machen, das ist uns dann hoffentlich gelungen.
Ja, glaube ich auch. Viele Gründer, wenn sie zum Beispiel eine Series A abschließen, wenn es um die ersten höheren siebenstelligen Millionenbeträge geht, also siebenstellige Beträge, ne, wenn du die ersten 3, 4, 5, 6 Millionen hast, häufig geht es ja auch darum, das Head-Level hochzuziehen. Mhm. Das heißt, du hast vorher ein sehr smartes Gründerteam, du hast 24 Mitarbeiter, vielleicht hast du ein paar Teamleads. Was dir häufig fehlt, sind die richtigen Hochkaräter, die das Head-Level hochziehen. Ne, dass du wirklich mal richtig smarte Köpfe hast für jedes Department. Wie war der Prozess damals bei euch dafür?
Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich 15.04.26 einen Consulting Call mit mir persönlich, neue AirPod Pros oder ein iPhone 17 mit 512 GB. Alles, was du dafür tun musst. Erstens, abonniere den Podcast. Zweitens, hinterlasse uns eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse Sterne bei Spotify. Drittens, erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram an @janlütjeton. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deine Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen.
Genau, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, gerade wenn du sagst, richtig smarte Köpfe, dann bin ich ein bisschen vorsichtig, weil davor haben wir auch richtig smarte Köpfe gehabt, ja, um das nochmal einzuordnen. Ich glaube, du hast halt smarte Köpfe, die versuchst du die ganze Zeit zu finden, aber die haben quasi verschiedene Ausgangssituationen und wollen vielleicht auch woanders hin. Und die versuchst du dann in die richtige Stage sozusagen zu bringen. Und wir hatten ja damals, als wir dann diese Seed-Runde mit Chevy Ventures gemacht hatten und du uns auch geholfen hast, erstmal zu überlegen, okay, wie soll eigentlich die Organisation aussehen? Das war für uns auch ein Ding, da hast du ja als Gründer oder ich persönlich zumindest gar keine Ahnung von gehabt. Ja, ich habe zwar auch immer das People-Thema bei uns mit gemanagt, aber wirklich zu überlegen, wie will ich das jetzt strukturieren, sich an so einen Org-Chart zu setzen, das kommt dir erstmal auch irgendwie weird vor, weil das verbindet man dann irgendwie mit, jetzt müssen wir Strukturen aufbauen und jetzt wird es kompliziert. Hatte ich zumindest irgendwie keinen Bock, aber in der Zusammenarbeit, die wir hatten, hast du mir dann auch gesagt, hey, das ist wichtig, ja, erstmal das auch so vorzudenken. Weil wenn du nicht weißt, wie die Unternehmung aussehen soll in 6, in 12 Monaten, dann kannst du da auch nicht hinbauen. Und nach dieser Seed-Runde mit Chevy Ventures, da ging es ja erstmal darum, eigentlich wie du es gerade beschrieben hast, eher so in Richtung Team-Leads zu denken und zu überlegen, okay, wer kann jetzt hier Ownership für größere Bereiche übernehmen? Ja, wer kann jetzt irgendwie Customer Success machen? Wer kann Marketing machen? Und noch gar nicht so in Richtung diese Head-Thematik zu denken. Ja? Das war noch nicht die Stage. Und als wir dann 2021 die Series A gemacht haben, die war dann so roundabout 10 Mio plus, in dieser Stage ging es dann eigentlich los mit, bauen wir jetzt nochmal das ganze Management-Team auf. Ja, holen wir da Heads, die wir quasi für Teile der Unternehmung aufsetzen, sei es Customer Success, Marketing, Sales und Co. Mhm. Und denken wir aber auch einen Schritt weiter und holen wir dann den vielleicht auch VP mal mit an Bord. Ja? Mhm. Das sind dann so die Themen, die wir nach der Series A hatten.
Krass. Das heißt, wie groß wart ihr nach der 3 Millionen Seed-Runde? Wie viele Leute hattet ihr insgesamt?
20, 15 bis 20, irgendwie so.
Okay. Ja. Und dann kam die Series A über etwa 10 Millionen. Wie stark seid ihr dann gewachsen?
Ich glaube, dann quasi zwischen dieser Seed-Runde bis zur Series A, würde ich jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, waren wir dann auf 25 Leute gewachsen. Irgendwie so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. 25, 30. Mhm. Und mit der Series A, dann waren wir quasi an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich diese 25, 30 Leute waren und dann wirklich Pläne hatten, richtig zu skalieren. Also das war für uns eigentlich der Moment, wo dann klar war, okay, das Go-to-Market-Modell funktioniert. Wir haben schon auch viele Kunden, ja, ausreichend Kunden, dass du sagen kannst, das ist nicht irgendwie nur eine Mini-Mini-Nische, wo du irgendwie 2, 3 zufällige Kunden getroffen hast, sondern du hast wirklich einen Markt irgendwie, der arbeitet. Und dann waren quasi die Pläne aus der Series A heraus, das Ganze wirklich auf 60, 70, 80 Mitarbeiter zu skalieren. Ja, ich glaube, damals war so die Zielsetzung wirklich 80 Mitarbeiter. Da haben wir uns dann nochmal an ein größeres Org-Chart gesetzt und dann ging es wirklich los zu überlegen, wie sieht die Organisation aus mit 80 Leuten. Welche Heads brauchst du da? Was haben die dann für ein Background? Und da kommt mit Sicherheit nochmal ein anderer Spin rein, weil dann guckst du natürlich auch an die Leadership-Erfahrung. Ja? Mhm. Da geht es nicht nur um den Verantwortlichen für einen Themenbereich, sondern da geht es darum, kann er den Themenbereich managen und hat er auch die Leadership-Kompetenz.
Ja, spannend. Ich war ja auch einige Zeit nach euch für Cherry Ventures bei SellerX mit drin. Mhm. Und die hatten diese absolut kranke, so 100 Millionen Seed-Runde.
Ja.
Und da ging es auch darum, wir sind dann ja, ich glaube, in 3 Monaten von 0 auf 100 Leute gegangen, irgendwie mit mir als einzigen Recruiter. Es war wild, mitten in Corona. Und wenn du es so schnell machen willst, musst du ja auch vom Head-Level nachziehen. Und wir haben dann sehr schnell wie Head of Ops von Amazon geholt, Head of Content Marketing von, ich glaube, Lieferando, wie Head of Marketing von Get Your Guide. Und du brauchst ja diese Leute, weil die können reinkommen, wissen sofort, okay, ich brauche davon 3, ich brauche davon 3, ich brauche davon 3, die gibt es bei den Firmen, die gibt es bei den Firmen, die gibt es bei den Firmen, let's go.
Ja,
und ich glaube, wenn du solche Leute hast, dann ist das ein ganz anderer Speed.
Wie war das dann, wenn du sagst, von 0 auf 100 Leute in so einer kurzen Zeit in Richtung Kultur? Also gab es da dann überhaupt eine Kultur oder hat sie sich dadurch eigentlich erst etabliert, durch diese 100 Leute, die reinkamen?
Ja, ja, doch. Ich glaube, es gab auf jeden Fall eine Kultur. Beide Gründer, Malte und Philipp, hatten ja vorher schon Firmen gestartet, also auf jeden Fall Serial-Gründer. Hatten ja beide so ein Harvard-MBA, also super erfahrene Leute und auch einfach ein Tick älter.
Ja.
Und ich glaube, wenn du so Hyper-Growth machst, musst du immer auf ein paar Sachen achten. Worauf wir geachtet haben, ist einfach zu schauen, wenn wir zum Beispiel, wir haben auf der einen Seite die Investmentbanker, die wir geheiert haben, um die Amazon-Brands zu akquirieren. Auf der anderen Seite hatten wir das E-Com-Team an sich, also vor allem Marketing und Supply Chain. Und wir haben halt am Anfang immer geschaut, von welchen Unternehmen können wir Leute abwerben, wo haben die in etwa einen ähnlichen Stallgeruch, damit die sofort ineinander greifen und wissen, wie die andere Person arbeitet. Das heißt, es gab bestimmte Investmentbanken, da kommen wir super heiern. Wir wussten, okay, die arbeiten alle ähnlich, passen sofort zusammen, können wir machen. Da arbeiten die sehr anders, das wird auch mal zu lange dauern. Erstmal nicht.
Ja.
Und genauso im Marketing wussten wir halt, okay, wenn wir von diesen großen E-Commerce-Firmen heiern, die machen das und das sehr gut, kommt da rein. Und gleichzeitig, ich glaube, es wurde einfach sehr viel gearbeitet. Es war ja alles remote, es war mitten in Corona mit Kontaktverbot, also wirklich die Hochzeit von Corona. Ja, ist nicht so, als ob wir da mit 100 Leuten plötzlich im Office saßen, aber hauptsächlich es ging einfach darum, sehr viele Brands zu akquirieren und super schnell in den Markt ranzugehen. Ich weiß gar nicht, ob man von Kultur so groß reden kann. Es ging einfach ums Arbeiten. Ich habe gar keine Zeit, um über Kultur nachzudenken.
Ist dann ja auch eine Phase, ne? Also es ist dann auch einfach eine Phase, die wir wahrscheinlich nicht in der Intensität hatten, aber auch so ein bisschen nach der Series A, wo klar war, okay, jetzt wächst du schnell. Und da hatten wir auf jeden Fall auch mit Kultur nicht zu kämpfen. Das wäre vielleicht zu krass gesagt, aber da kam dann eigentlich nochmal das, was ich eben besprochen hatte, zu was hast du bisher für ein Mindset gehabt, wer kommt jetzt dazu, was schon nach der Seed-Runde eigentlich ein Thema war. Das kommt nach so einer größeren Runde dann umso mehr. Ja? Weil wenn ich sage, ich wachse von 30 auf 80 Mitarbeitern, dann ist die Hälfte der Leute der Unternehmung dann neu im Boot. Und da musst du natürlich im Recruiting extrem aufpassen, wen du da mit reinholst.
Absolut. Hattet ihr nach eurer 10-Millionen-Runde auch so richtig nischige Spezialistenstellen, die ihr dann zum ersten Mal geheiert habt?
Ja, auf jeden Fall. Also da müsste ich jetzt mal nachdenken, was für Positionen das genau waren. Aber du gehst da natürlich in die einzelnen Teams rein, sagst dann im Produkt, kannst du dann das Ganze noch ein bisschen breiter fächern einfach und dir verschiedene Spezialisten dazu holen, ja. Ich glaube zum Beispiel in Richtung DevOps, ja, also wie wird die Software deployed? Da kannst du dann sagen, okay, das Team kannst du größer machen, da kannst du nochmal einen Spezialisten genau für diese eine Technologie holen. Genauso auch im Marketing, ja, dass du anfangs fast alles von einer Person abhängig gemacht hast und dann kannst du wirklich überlegen, wer macht jetzt die Videos oder wer macht den Content. Also ja, auf jeden Fall, du fängst dann an, das Unternehmen größer zu machen und fächerst das sozusagen in den Teams auch weiter auf.
Ja, ist auch meine Erfahrung, dass du am Anfang vor allem auch so Richtung Marketing und Sales, sehr viele Full-Stack-Leute hast.
Ja.
Das heißt, wenn du Marketing machst, du machst nochmal das ganze Biz-Dev, du analysierst den Markt, guckst, was geht, welche Märkte wachsen, wie stark, gleichzeitig schaltest du einfach mal ein paar Google-Ads, gleichzeitig launchst du einen Podcast und gleichzeitig baust du Slides für die nächste Präsi, die der Chef morgen halten muss.
Ja, ja.
Das ist alles eine Stelle. Und später hast du halt einfach mal 3, 4 Leute dafür, so eine Content, 1, 2 Leute für Content-Marketing, hast du einen, der irgendwie der paid macht. Und dann hast du nochmal andere Leute, die Business Development eher so analytisch angehen, die Leute auch von den guten Unis. Und das, finde ich, macht dann auch Spaß. Wenn du das mal richtig aufschlüsseln kannst, dann merkst du, wie auch ein Push da reinkommt, wenn du richtige Spezialisten hirst.
Ja, ja, das stimmt. Also merke ich auch an meiner eigenen Rolle oder wenn ich auch für uns Gründer spreche, ja, da musst du ja auch immer mal anfangen zu sagen, von diesem Generalisten, der du bist, musst du auch ein bisschen wegkommen. Also das ist, glaube ich, auch für Gründer so eine der schwierigsten Aufgaben, die uns, glaube ich, bis heute betrifft, zu sagen, nicht überall die Nase tief reinstecken, sondern auch ein bisschen mehr quasi abzugeben, um selbst sich auch wieder auf neue Themen zu konzentrieren. Also das ist, glaube ich, für Gründer ein Riesending und so kannst du auch den verschiedenen Leveln eigentlich im Unternehmen sehen. Genau, also was, denke ich, auch nochmal so interessant ist aus einer individuellen Perspektive, ich kann ja nur für Operations One sprechen und wie wir uns entwickelt haben, dass so ein Momentum, wie du es gerade bei SellerX beispielsweise beschrieben hast, bei uns für eine Zeit lang da war. Ja, wir haben es quasi nach der Series A mit viel Geld dann auch gehabt, erstmal schnell zu hiren, das Unternehmen wächst schnell. Mhm. Und wir dann aber jetzt quasi ein bisschen ein anderes Momentum reingekommen sind. Das hat mit Sicherheit was mit uns und unserem Markt zu tun, aber auch mit dem, wie sich grundsätzlich nach dann 21, 22 so langsam die wirtschaftliche Lage entwickelt hat. Auch der Venture Capital Markt, da wurden einfach weniger Finanzierungsrunden gemacht. Das heißt, für uns war dann irgendwann klar, wir zielen nicht direkt auf eine Series B ab und bleiben quasi in diesem Wachstumsrad, wo du quasi auch so ein Stück weit gar nicht rauskommst, sondern sagst nächste Runde und dann wieder wachsen, sondern wir fokussieren uns darauf, jetzt ein stabiles Fundament aufzubauen und dann quasi aus der Stärke, aus der Profitabilität heraus in den nächsten Jahren wieder eine Runde zu machen. Mhm. Und die Phase ist auch nochmal super spannend. Zum einen für uns als Gründer, weil du so ein bisschen aus dem Druck rauskommst, die nächste Runde direkt machen zu müssen. Ja, als profitables Unternehmen, voll cool, du brauchst erstmal so kein Geld weiterhin und du könntest es jetzt die nächsten Jahrzehnte so weitermachen. Das haben wir nicht vor, wir sind immer noch sehr ambitioniert und wollen natürlich dann immer noch den nächsten Schritt gehen. Da wird wahrscheinlich auch Wachstumskapital nötig sein. Aber die Phase, weil wir jetzt auch schon wieder über Kultur gesprochen hatten ein paar Mal, die ist auch wieder sehr interessant, weil du vielleicht an der einen Stelle dann auch ein, zwei Leute verlierst oder die haben dann auch vielleicht gar keinen Bock mehr, weil die direkt gesagt haben, wir wollen eigentlich Series B und weiter in diesem Hypergrowth bleiben. Auf der anderen Seite bleiben aber die auch mit an Bord, die sagen, hey, wir glauben an die Story, wir haben einfach Bock auf die Company. Und wir gehen jetzt auch weiter, auch wenn du vielleicht erstmal ein bisschen langsamer wächst, was nicht heißt, dass du schlecht wächst, das sind immer noch gute Wachstumsraten, die wir haben, aber du bist halt aus diesem Hypergrowth-Modus erstmal ein bisschen raus. Und da brauchst du auch wieder anderen Typ von Leute, glaube ich. Da würde ich jetzt gerade, wenn wir gucken, wen hiren wir so aktuell, auch so zwei Streams aufmachen. Auf der einen Seite immer noch quasi super smart, jung, wild, ist in der Lage, sich in verschiedene Themen reinzuarbeiten. Den brauchst du auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, aber auch das, was du schon so mit angesprochen hast, hat das schon mal gemacht, quasi hat schon mal irgendwie einen Weg in der Stage in dem Unternehmen mitgegangen, hat diese nötige Erfahrung, sowas auch mit zu suchen und dann mit reinzuholen. Und dann aber vielleicht gar nicht so krass auf den CV im Sinne von, da müssen irgendwie krasse Logos draufstehen zu achten, sondern wirklich ganz konkret zu schauen, hat er sich in dem Metier, bei uns ist jetzt produzierendes Gewerbe, ist unser Zielmarkt, sage ich mal, zusammen mit B2B-Software, kennt sich da jemand aus, hat da jemand schon mal was gemacht und dann sind im Zweifel auch Logos, die du vielleicht davor noch nicht gehört hast, weil es hier und da auch ein bisschen nischig sein kann, aber du kannst halt voll auf die Erfahrung setzen. Und da haben wir jetzt in letzter Zeit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, zu sagen, okay, da kommt jemand, der hat das schon mal gemacht und wir sind aber jetzt nicht so heiß auf dieses krasse Logo, was da vielleicht im CV stehen muss.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung bei euch und auch bei anderen VC-finanzierten Unternehmen, ne? Weil vor 5 Jahren ist die einzige Metrik halt Growth.
Ja.
Und dass es mittlerweile viel mehr um Profitabilität geht, finde ich super cool, weil ich komme ja auch eher aus dem gebootstrappten Bereich. Ja. Ne? Guck mal, ich habe eine Agentur, da hast du kein Funding, das ist sehr selten. Wir arbeiten viel mit E-Commerce. Mhm. Da haben einige natürlich so Warenfinanzierung, aber gibt es wenige Leute, die so aus Fundraising richtig mitmachen. Und ich glaube auch als Tech-Unternehmen ist es super charmant, sich davon unabhängig zu machen, denn zum einen, es ist einfach super geil, wenn die eigene Firma profitabel ist. Also darum geht's doch. Also es geht doch darum, Alex Hormozi sagt ja auch, ne, if you don't understand profit, you don't understand business. Und if you don't understand margin, you don't understand business.
Ja,
Und da bin ich auch ein großer Fan von. Und du hast ja auch viel mehr Zeit, weil du musst ja kein Fundraising machen. Ist ja einfach super zeitaufwendig. Ich glaube, das unterschätzen viele. Das ist ja quasi wie ein eigenes Department innerhalb der Firma.
Das ist absolut so. Also ich erinnere mich noch zu CBSA-Zeiten, da war es dann wirklich so, dass ich mit meinem Co-Gründer abgesprochen habe, dass wir das zusammen machen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, das wird nochmal eine größere Nummer als die Seed-Runde. Und da waren wir eigentlich beide für ein halbes Jahr raus aus dem operativen Business. Ja. Da haben wir eigentlich tagtäglich uns nur um irgendwie Pitch-Deck und Excels und so gekümmert. Eigentlich auch total krass rückblickend, ja, weil du baust eigentlich super viel von dem Ganzen, was dann danach passiert, einfach nur eine PowerPoint.
Ja. Ja,
da ist natürlich viel Brain-Power drin, aber zum Schluss geht es um dieses Pitch-Deck und da sitzt du dann wie ein halbes Jahr dran. Also auch crazy.
Ja. Und auch wenn ich auf meine Erfahrungen aus den letzten Jahren schaue, die Firmen, die ultra schnell wachsen, sei es durch irgendeine verrückte Marketingstrategie oder auch durch heftige Funding-Runden, sind häufig auch genauso schnell wieder weg.
Das kann auch passieren.
Ne? Weil die es nicht schaffen, das wirklich stabil aufzubauen. Die haben kein richtiges Core-Team, das wirklich stabil arbeitet. Und die Firmen, die langsamer wachsen, also unterbrechen wir 50% im Jahr, genau. Die sind stabil am Start, die wachsen gut weiter, sind stabil. Die sind auf alles vorbereitet. Insofern bin ich auch ein großer Fan davon.
Ja, und da bin ich auch echt stolz drauf, auf das ganze Team, was auch in den letzten 2-3 Jahren bei uns einfach einen richtig geilen Job gemacht hat und eigentlich dann diesen Core, diese Foundation gebildet hat. Ja, zu sagen, okay, aus Series A, da haben wir Bock drauf gehabt, das haben wir verstanden, aber jetzt bauen wir das Unternehmen ein bisschen um, jetzt machen wir es profitabel, da haben wir auch Bock drauf. Und die Leute, die jetzt dabei sind, die haben einfach ein super Mindset, die sind mega motiviert und das macht einfach auch super Spaß, mit denen zu arbeiten.
Und wo steht ihr heute, Benjamin?
Genau, also jetzt sind wir ein Unternehmen, was ungefähr 60 Mitarbeiter hat. Wir wachsen immer noch, auch sehr gut. Ja, es sind nicht die Hypergrowth-Margin, also es ist ein bisschen unter 50%, würde ich sagen. Aber das ist trotzdem auch mit dem, quasi mit dem, was man so im Manufacturing-Markt erreichen kann, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut. Also wenn wir uns mit anderen Startups vergleichen, sage ich mal, da gibt es auch viele nicht mehr, das muss man auch sagen, hast du auch gerade angesprochen. Ja, wir sind schon eine Weile dabei, einige sind quasi vom Markt verschwunden. Und was so den Markt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz angeht, sind wir, denke ich, mit eines der führenden Startups, was so Größe und Umsatz angeht, wenn es darum geht, die Factory zu digitalisieren. Um die 60 Mitarbeiter habe ich angesprochen und profitabel. Ja? Und das ist eben jetzt unsere Foundation, von der wir sagen, okay, wir haben die Zeit, wir wollen nicht zu langsam sein, aber du hast zumindest nicht diesen Druck. Und wir überlegen jetzt eben, wie geht's weiter, wann kommen die nächsten Schritte Richtung Series B beispielsweise. Wie können wir einfach dann den nächsten Wachstumsschritt erreichen?
Ja, richtig nice. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Firma.
Ja, danke.
Ich glaube, das ist was, worauf man richtig stolz sein kann. Also wohl das ganze Fundraising-Game mitgespielt zu haben, dann aber die, dann um noch einen draufzusetzen und zu sagen, ey, wir werden es einfach profitabel, wir verdienen Geld, wir können uns selbst tragen. Das ist ultra cool.
Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
Ja, gerne. Was waren generell, wenn wir es wegschauen von Funding-Runden, bestimmten Positionen, Head-Level-Hiring, Bain, was waren generell deine Learnings aus dem Hiring in den letzten Jahren? Oder auch Hiring und gerne auch Hiring und Leadership.
Ja, also ich konnte mir ja vorstellen, dass es schon auch in die Richtung geht, so Richtung Learnings, sich was zu überlegen. Als ich da gestern drüber nachgedacht habe, dachte ich wirklich, okay, es gibt halt tausende Learnings. Ja? Man hat so viele Sachen, wo man überlegt, okay, das hättest du besser machen können, hier kannst du dich verbessern, das habe ich gelernt. Insofern Richtung Leadership, ganz kurz, weil du es jetzt angesprochen hast, ist eigentlich Kommunikation ein Thema, was wir als Gründer, was ich persönlich auch über die Jahre immer wieder gemerkt habe, dass ich da den nächsten Schritt gehen muss und dass es davor vielleicht zu wenig war oder nicht adäquat. Ich glaube, das ist etwas, was man sehr, sehr leicht unterschätzen kann. Vieles ist im Kopf drin. Als Gründer hast du sowieso eigentlich quasi den Blick immer in alle Richtungen im Unternehmen, in 360 Grad und verstehst, glaube ich, schon sehr viel und gehst häufig implizit davon aus, dass die anderen das auch alles verstehen. Und das ist halt ganz selten der Fall, einfach weil die meisten Kollegen auch gar nicht die ganzen Informationen haben, die man hat. Und das ist vor allem für mich in Richtung Leadership, weil ganz High-Level gesprochen, ein großes Learning, an Kommunikation zu arbeiten und sich zu überlegen, okay, was muss ich wann kommunizieren und auch wie oft. Ja? Manchmal schreibst du irgendwie eine Mail oder sagst mal was in einem Meeting und meinst, das war's. Du musst aber eigentlich immer wieder kommunizieren und das wiederholen und immer wieder erklären. Und da bin ich heute auch noch nicht am Ende. Ja? Also da glaube ich, kann ich auch weiterhin immer wieder was dazulernen und sich da verbessern. Das wäre für mich mal so der Leadership-Part. Da gibt es mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Dimensionen, wo wir viel, viel gelernt haben. Aber dabei würde ich es mal bei Leadership belassen. Und in Richtung Hiring habe ich tatsächlich dann gestern ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich so überlegt habe, okay, was sind denn eigentlich die Learnings, die ich hatte, ja, oder die wir jetzt hatten in den letzten Jahren? Und ich denke, ein ganz konkreter Punkt, den haben wir jetzt eigentlich auch ganz gut schon umschrieben mit Seller X, mit unserer Series A, ist wirklich, wie schnell hirest du dann? Und was machst du doch für einen Druck? Und ich habe immer mit meinen Co-Gründern gesagt, ey, wir haben echt super VCs mit an Bord. Das muss ich echt unterstreichen. Wir haben quasi drei verschiedene VCs mit an Bord. Die haben über die Jahre uns gut unterstützt und haben auch nie Druck gemacht im Sinne von, Jungs, macht mal schneller, ihr müsst es so, so und so machen. Das war quasi nie der Fall. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so zurückschaue, wird natürlich indirekt schon Druck gemacht. Und der entsteht einfach dadurch, dass du eben die Gelder aufnimmst und weißt, du musst irgendwann auch den Return on Invest bringen. Und dazu gehört Wachstum und dazu gehört dann auch Wachstum im Unternehmen, also in der Organisation, erstmal die People an Bord zu holen, die dann wieder einen Umsatz machen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Punkt, den ich auf jeden Fall anders machen würde und eben auch jedem Gründer nur ans Herz legen würde, selbst wenn du dann nach einer Series A beispielsweise auf einmal 10 Mio plus auf dem Konto hast, renn nicht los und fang sofort an zu hiren. Und lass dir auf dem Weg echt Zeit. Weil natürlich sitzt du an den Board-Meetings und die Frage ist, habt ihr schon Marketing geheirat? Habt ihr schon Sales geheirat? Wie viele AEs habt ihr? Wen habt ihr da? Wen habt ihr da? Und du willst natürlich auch schnelle Ergebnisse liefern. Ja? Du hast auch eine innere Ambition, irgendwie da voranzukommen. Aber was unweigerlich passiert ist auf dem Weg, ist, wenn du so schnell wächst, dass du dann vielleicht auch mal geneigt bist, bei manchen Leuten Ja zu sagen, den Vertrag zu unterschreiben, obwohl du gar nicht 100% davon überzeugt bist. Und mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auch der Entwicklung, die wir danach hatten, wo du von den Leuten, die da schnell mal an Bord gekommen sind, auch mal wieder schnell dann Leute gehen lassen musstest oder die quasi gegangen werden mussten, ganz, ganz einfach gesagt, da kann man sich das Leben viel einfacher machen, wenn man sich da nicht diesen Druck macht. Und ich glaube, das kann man auch als Gründer sehr, sehr gut direkt mit dem Board so besprechen. Das mussten wir auch erst über die Jahre lernen, dass man das auch aktiv im Board ansprechen muss und sagen muss, ey, guck mal, wir haben jetzt hier das Geld, aber wir werden jetzt erstmal auch ein paar Quartale abwarten, im Sinne von, wir gucken uns ganz konkret an, wo hiren wir rein, was passiert auch da mit den Hires. Ganz konkret kannst du es ja Richtung Sales, Marketing auch sehen. Ja, da kann ich sehr schnell boosten, aber muss dann ja auch sehen, dass der Umsatz nachzieht. Mhm. Klüger wäre es eigentlich, langsam zu stacken und dann zu gucken, zieht der Umsatz nach? Ja, okay, dann die nächste Tranche, dann die nächste Tranche hiren. Mhm. Und das ist mit Sicherheit etwas, was so Learning Nummer eins wäre. Ja? Sich da Zeit zu lassen, nicht langsam sein, aber auf jeden Fall nicht diesen Druck sozusagen, nicht diesen Druck haben, schnell zu hiren.
Ja, ist glaube ich, super wichtig, denn das sind ja auch häufig Entscheidungen, die du später bereust, wo du jemanden reinholst, merkst nach ein paar Monaten so, oh, hätte doch nicht sein müssen. Ne? Dann ist irgendwie das Geld weg. Und das irgendwie ist allocated, cool, aber halt falsch. Und dann musst du die Person lassen, musst nochmal neu hiren. Und wenn du wirklich Leute reinholst, die da bleiben, die performen, die Umsatz reinbringen, ist es ein komplett anderes Leben.
Ja, genau. Zweiter Tipp oder zweites Learning, da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich glaube, wir hatten damals auch drüber gesprochen, ist das ganze Thema Titel. Ja? Hm. Das ist mir gestern Abend nochmal so eingefallen, weil es da eigentlich so zwei verschiedene Sichtweisen gibt. Zum einen die Sichtweise, die dir auch von VCs und so mit nahegelegt wird, oder wenn du mit Leuten sprichst, ey, Titel sind eigentlich total egal, gib den Leuten einfach, was sie wollen. Gerade in dieser Anfangsphase, ja, jetzt gehen wir vielleicht von der Series A nochmal ein bisschen eher in diese Seed Stage. Du willst einfach die Leute an Bord bekommen. Und dann ist es ja eigentlich schlichtweg egal, kannst du so als Gründer sagen, was du da für einen Titel hinschreibst, weil du willst einfach, dass die Kollegen an Bord kommen. Auf der anderen Seite ist der Titel eben dann auch doch nicht egal, weil auf der einen Seite denkst du irgendwie an Org-Strukturen, da haben wir auch zusammengesessen, wie soll das Ganze eigentlich aufgebaut werden? Und eine Sache, die wir, denke ich, auch unterschätzt haben, ist, dass ja schon Kollegen mit da sind, die haben schon die Jahre davor gearbeitet, die haben schon Titel und denen sind dann ihre Titel auch nicht egal. Ja? Die haben da vielleicht länger für gebraucht, dann irgendwie die nächste Stage zu erreichen, sich irgendwie weiterzuentwickeln, einen neuen Titel zu bekommen. Und das ist für mich auf jeden Fall auch etwas, wo ich noch nicht die ultimative Lösung jetzt hier präsentieren kann, aber ich kann auf jeden Fall sagen, man muss sich darüber Gedanken machen, weil es ist nicht so, wie es manchmal in den VC-Kreisen besprochen wird, dass du sagst, ey, wirf den Leuten einfach irgendeinen Titel hinterher, Hauptsache die kommen schnell nach der Runde und dann kannst du echt Probleme bekommen, weil du dann eben diesen Titel erstmal hast und dann musst du dementsprechend einerseits das andere auch wieder kommunizieren, dem Team, warum dieser Titel existiert. Und manchmal sind die Titel ja auch an ganz neue Themenbereiche geknüpft. Das ist dann nicht nur den Senior, den du da vorschiebst, sondern du machst eigentlich ein ganz neues Department auf, weil diese eine Person, die kommen will, irgendwie in die Richtung sich weiterentwickeln will. Und da würde ich auch, um das mal generell zu halten, auf jeden Fall den Tipp mitgeben, sich da Gedanken drüber zu machen. Auch wenn man am Anfang vielleicht als Gründer da gerade gar keinen Bock drauf hat und denkt, was soll ich mich jetzt hier mit Titeln rumschlagen?
Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich bin Gegner von Titelinflation. Okay. Vor allem bei diesen Leadership-Titeln. Ja. Und dann, du wirst ja nicht wieder los. Na, wenn du am Anfang anfängst, die hohen Titel rauszuhauen, dann sind immer die hohen Jobs besetzt. Und nur weil jemand, und was wir auch viel bei unseren Kunden sehen, da haben die jemanden, der ist ein paar Jahre da gewesen, ist irgendwie Head of Finance, ziemlich schnell. Dabei hat er halt einen Bachelor in BWL gemacht und dann zwei Jahre irgendwo gearbeitet und ist jetzt Head of Finance. Und dann kommen die später zu uns und sagen so, oh Mann, eigentlich müssen wir jetzt ein Department aufbauen. Mhm. Wir haben auch einen ganz guten Finance Manager, der heißt ja aber schon Head of Finance. Das würden wir eigentlich gerne jemanden hiren über ihm. Sollen wir das VP nennen? Und ich glaube, das sind die Probleme, die das dann führen. Ich sehe es bei so vielen Kunden. Und daher bin ich mal ein Fan davon, bei Titeln das so niedrig wie möglich zu halten. Okay. Ne? Also wenn jemand nur mal ein Spezialist ist, das heißt, der führt kein Team, dann bekommt er auch keinen Teamlead oder Head-of-Titel. Ja. Wenn jemand nur mal ein Team leitet, dann ist er halt Teamleiter, kein Head-of. Wenn jemand ein komplettes Department leitet, dann ist was anderes. Und ich denke auch immer, oder ich finde, man muss immer so etwa zwei Wachstumsstufen im Voraus denken. Ne, wenn ihr jetzt 20 Leute seid und ihr habt einen Head of Finance, ist das der richtige Mann, wenn ihr 80 Leute seid? Mhm. Ist das denn immer noch der richtige Head of Finance? Und ansonsten lernt man ihn eher Finance Manager, Senior Finance Manager. Ich bin auch ein großer Fan von Lead-Titeln, einfach Sales Lead, Marketing Lead, weil da wissen alle, es ist ein Aufbautitel, der leitet hier das Ding. Heißt aber nicht, der wird Head of, heißt auch nicht, der wird Teamleiter, sondern der Lead, also der leitet das Department jetzt gerade zu diesem Stadium. Das kann sich aber ändern. Denn wenn du später so Head-Offs hast, die eigentlich gar nicht als Head-Off arbeiten, hast du ein großes Problem, weil eigentlich musst du sie degradieren.
Ja.
Und es klappt fast nie.
Ja, interessant, dass du es sagst. Also ich würde auch eher mit dem zustimmen, was du sagst, dann tief einzusteigen. Ein bisschen Founder-Bauchgefühl ist anfangs, glaube ich, trotzdem nötig, weil manchmal hast du vielleicht den einen Stellar-Typen oder Typin und die sagt, ich komme nur mit dem Titel und dann muss man halt selbst entscheiden, geht man das Risiko ein oder nicht. Genau. Aber mein Learning ist auf jeden Fall, da ist dann Risiko hinter. Ja? Ich würde nicht mehr einfach sagen, gib dem, was die wollen, Hauptsache, die sind an Bord, weil dann hast du hinten raus gegebenenfalls die Schwierigkeiten.
Ja, und ich habe bei mir auch, ich habe ja auch vor 2 Jahren eine COO geheiert.
Ah ja, okay. Ne?
Also ich hatte vorher eine Teamleiterin, die macht ein Sabbatical, da weiß ich, brauche Ersatz. Und sie kam halt rein und meinte, ey, so Head of oder COO, aber so Teamleiter bin ich nicht.
Ja.
Und das war ihr Selbstverständnis. Und die ist jetzt COO seit 2 Jahren. Und die Frau ist halt gesetzt. Egal wie weiter wachsen, die ist ganz oben gesetzt. Und das passt, weil die agiert und arbeitet wie eine Co-Founderin. Damit das ist unmöglich, dass da mal jemand drüber kommt, so gut wie die ist. Und das war eine komplett richtige Entscheidung.
Und was war für dich dann nochmal der Unterschied zu Head of? Weil du meintest, sie wäre vielleicht auch als Head of mit eingestiegen. Dass du dann für dich gesagt hast, na, auf jeden Fall mache ich COO, weil dann ist sie quasi auch mit auf deinem Level, mal so in Anführungsstrichen. Ne?
Es waren 2 Sachen. Das eine war genau das. Sie ist auf meinem Level. Ja. Das heißt, sie reportet nicht an mich. Und ich sagte nicht, ey, lass mal das und das in deine Departments machen, sondern die ist ja komplett unabhängig. So, ich höre von ihr, was sie macht und vorhat und gebe bis mein Feedback dazu, wenn sie mich fragt. Aber ansonsten ist ihre Departments. Und sie reportet nicht an mich. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite ist, sie hat mehrere Departments. Weil sonst wäre sie als Head of Recruiting eingestiegen, hätte sie halt das ganze Recruiting, also unsere Delivery, unsere tatsächliche Arbeit geleitet, aber die leitet den ganzen Ops-Bereich, HR, Finance macht sie alles. Und das ist dann für mich auch COO, wo du mehrere Departments leitest.
Cool, ja, Glückwunsch dazu.
Danke. Ey, das war einer der größten Game-Changer der letzten Jahre.
Ja, glaube ich.
Ja, cool. Ja. Benjamin, ey, vielen Dank, dass du heute das Gespräch genommen hast, Zeit für das Gespräch genommen hast.
Gerne.
Wie ist es? Ihr seid ja auch wieder am Hiring.
Ja.
Was sucht ihr so gerade? Du kannst ja mal, wir haben ja viele Leute, die aus dem Bereich kommen, Jobs suchen. Was heilt ihr gerade? Wie können sie sich bei euch gut melden und bewerben?
Genau, also wir sind wieder im Wachstumsmodus, wie du sagst. Wie ich eben gerade schon beschrieben hatte, aus der Profitabilität heraus. Das heißt, starkes Fundament. Wir wachsen weiter auf Umsatz, auf Kundenseite und haben eben im nächsten Schritt auch wieder vor, dann nochmal einen größeren Schritt zu machen in Richtung Wachstumsfinanzierung. Aber jemand, der jetzt Bock hatte, dazu zu kommen, sollte auf jeden Fall erstmal Bock auf ein profitables Unternehmen haben, auf ein Kernbusiness, was funktioniert, auf coole Kunden. Und in Richtung offene Stellen einfach mal auf die Jobseite bei uns schauen. Das ist eigentlich durch die Bank weg gerade immer wieder verschiedene Positionen offen. Also auf jeden Fall Produkt, die ganze Go-to-Market-Organisation wächst. Dort auch gerade im Sales interessante Positionen. Also da geht es wirklich gerade Schlag auf Schlag, dass mal die eine aufploppt, mal die andere aufploppt. Aber es ist eigentlich durch die Bank immer was dabei.
Cool, dann danke, Benjamin.
Gerne,
dass du mit dabei warst.
Ja.
Und wenn ihr auch Support im Hiring braucht, wenn ihr entweder bestimmte Mitarbeiter sucht, sei es im E-Com, im Tech-Bereich, Sales, Marketing, wir helfen gerne. Oder auch, wenn ihr Strategiehilfe braucht, das ganze Thema HR-Recruiting komplett aufzubauen, meldet euch bei mir. Wir packen alles in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Hire or Fire, der Startup-Talk. Mit Jan Lüthje-Toden.